Lieber Herr, du schenkst uns diese schöne Advents- und Weihnachtszeit. Und da wollen wir immer dran denken, dass du anklopfst und einkehren willst bei uns. Ach Herr, da ist so viel vom heutigen Tag noch unbewältigt. Gar nicht überlegt, Herr, verzeih uns, wo wir gesündigt haben, wo wir Unnützes geredet haben. Wir haben so viel versäumt, übersehen, sind Dinge schuldig geblieben. Jetzt decke du heute Abend zu und erquicke uns durch dein Wort. Amen. Wir lesen Offenbarung 21 heute. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird das alles ererben und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten und redete mit mir und sprach, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Sie wissen dieses Bild, das wir aus Epheser 5 kennen, die Gemeinde Gottes. Die Brautgemeinde, Jesu, Bild, das ganze Ziel der Heilsgeschichte läuft auf die Gemeinde Gottes hin. Es ist ja uns gar nicht bewusst, was es bedeutet, wenn wir uns in der Gemeinschaft in Jesu Namen finden. Und auch wenn wir Gemeinschaft darstellen, wie bei der Allianzgebetswoche, über die Grenzen unserer Gruppierungen hinaus. Wir leiden ja an diesen Grenzen, nur geht es nicht, dass man einfach das überspringt und sagt, wir brauchen all die Grenzen nicht mehr, denn wir haben einfach die Grenzen, in denen wir leben. Wir wachsen in Traditionen auf, haben Verständnisse und so leben die einen in der Methodistenkirche und die anderen in der Baptistenkirche und die einen sind Lutheraner und die nächsten sind Presbyterianer. Und wir spüren auch, wie wir bewusst in unseren Traditionen leben. Ich wehre mich immer dagegen zu sagen, sei alles ganz egal. Das ist nicht egal. Und für unsere Väter hat es auch sehr viel bedeutet. Aber wir wissen, dass wir in Jesus eins sind. Und dass wir berufen sind zu der einen Gemeinde. Und das ist dann auch das Schöne, wenn wir sagen, wir wollen jetzt nicht den Einheitsbrei, sondern wir wollen zusammenkommen, um Gott zu loben und in der Fürbitte uns zu vereinen und die Bruderschaft wahrzunehmen. Darum ist uns das Wort Schwester und Bruder so kostbar und so heilig und nicht irgendein klebriges Wort. Sondern in Jesus das, was sein höchstes Ziel war für die Einheit, die geistliche Einheit seiner Jünger zu bitten. Erhalte sie in der Wahrheit, gerade Johannes 17. Das hat Jesus noch sterbend umgetrieben, dass wir eins sind. Da war doch Jesus nicht wichtig, ob wir in einem Verein sind, in einer Organisation. Sondern es war Jesus wichtig, dass wir in ihm eins sind, wie Jesus im Vater lebt, wie du in mir, so ich in ihnen, so dass Jesus in unserem Leben ist, ganz gleich in welchen Gemeinden und Gruppierungen wir sind, dass es eine Einheit im Gehorsam des Wortes Gottes ist, das ist uns wichtig. Nur da, wo das Wort Gottes geehrt wird, kann Gemeinde gebaut werden, und da, wo Jesus in uns Gestalt gewinnt, wird Gemeinde gebaut, diese eine Gemeinde, ganz gleich in welchen Namen oder Gruppierungen das stattfindet. Und sie ist immer diese Gemeinde, zu der wir uns dann versammeln, ein Teil der kommenden großen Brautgemeinde Jesu. Und dann wird es beschrieben, wie schön diese Gemeinde ist. Ich habe immer Schwierigkeiten, die Engländer tun das viel leichter, die reden, so, dann bumpert es nicht mehr so, die reden leichter von der Kirche. Und zwar einfach deshalb, weil wir immer wieder erleben, dass es im Verständnis der Menschen eben doch das gibt, wenn sie einmal durch die Peterskirche marschieren, dann spüren sie etwas von diesem missbräuchlichen Verständnis von Kirche, wo Kirche gleich sich in Weltmacht darstellen muss, mit all den Zeichen. Und da hat ja Jesus bewusst darauf verzichtet. Und das gibt's genauso im evangelischen Gewand, dass dann gesagt wird, 25 Millionen Protestanten in Deutschland und so viel, 1 Milliarde Kirchensteuereinnahmen oder was. Verstehen Sie, wo es doch darum geht, dass wir Teil dieser ewigen Gemeinde sind, die durchs Martyrium geht, die schwach und angefochten hier in dieser Welt lebt. Und überall, wo sich auch ein Hauskreis sammelt, ist sie Teil dieser endzeitlichen Gemeinde, wenn sie in Jesus lebt und auf dem Wort steht. Und da wird die Herrlichkeit beschrieben, die hatte die Herrlichkeit Gottes. Diese anfechtbare Gemeinde, diese brüchige Gemeinde. Es hat mich bewegt in dem kleinen Büchlein, das ich geschrieben habe, wie eine Gemeinde lebendig wird, dass wir immer wieder die Aufgabe sehen, in jeder Gemeinschaft, wo wir sind, diese lebensschaffenden Kräfte des Geistes Gottes wieder unter uns wirksam werden zu lassen. Und auch wenn wir uns um andere kümmern, auf andere zugehen, dass das wir alles tun, weil wir andere hineinziehen wollen in diese Herrlichkeit Gottes. Wir, die wir doch alle so unansehnlich sind. Auch so mit all den Fehlern, die wir haben, sollen die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Ja, wir kommen dann drauf. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein, einem Jaspis, Klavi, Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer. Sie hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Das ist ganz einfach. Das wird die Apostel, kann man ja nicht ersetzen. Es gibt nur die 12 Apostel, die das Zeugnis der Schrift uns gegeben haben. Deshalb können wir nicht über die Bibel hinauswachsen. Es gibt auch keine neuen Offenbarungen. Die Gemeinde ruht auf dem Zeugnis der Apostel. Und der mit mir redete, hatte einen Messstab, ein goldenes Rohr, um die Stadt zu messen, und ihre Toren, ihre Mauer. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und der maß die Stadt mit dem Rohr 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt sind gleich. Und der maß ihre Mauer 144 Ellen nach Menschenmaß, das der Engel gebrauchte. Das sind alles für uns Begriffe, die wir nur ahnen können, dass es um vollkommene Ausdrucksweise geht, doch Vollendung, die Gott schafft, und ihr Mauerwerk war aus Jaspis und die Stadt aus reinem Gold, gleich reinem Glas. Die Gemeinde Jesu, an der man sich grün und blau ärgern kann, wo man sich auf die Nerven fällt und wo gestritten wird und wo Spaltungen sind und Sünde. Was ist in der Kirche und der Gemeinde Jesu schon Schreckliches passiert? Und doch trägt sie das Geheimnis der Herrlichkeit Gottes. Der Leiter der überseeischen Missionsgemeinschaft, Michael Griffiths, hat das schöne Buch geschrieben über die Gemeinde Jesu und hat es mit dem Aschenputtel gemacht als Titel, im Englischen Cinderella. Das ist eigentlich ein schönes Bild, wo man gar nicht mehr die Herrlichkeit sieht. Und da müssen Sie immer aufpassen, bei aller Not an der Kirche und bei allem Leiden an der Kirche, ist das das Geheimnis, dass die Herrlichkeit Gottes drüber ist. Und das sagt die Schrift. Und darum gehören wir zu dieser Gemeinde. Ja, dann werden die Steine beschrieben. Die Grundsteine der Mauer um die Stadt waren geschmückt mit allerlei Edelsteinen. Der erste Grundstein war ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon und der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarder, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl und der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Luther muss bei der Bibelübersetzung extra zu seinem Kurfürsten gegangen sein und dessen Schatzsammlung einmal die Bilder angesehen, damit er das richtig übersetzen kann. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, ein jedes Tor war aus einer einzigen Perle und der Marktplatz der Stadt war aus reinem Gold wie durchscheinendes Glas. Und ich sah keinen Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Es gibt dann so bibelfeste Leute wie der Fabrikant Ebinger, der in Denkendorf damals protestiert hat, als man Kerzen auf den Altar gestellt hat, also raus und hat sie ausgeblasen, hat gesagt, ich möchte mein Licht in der Predigt haben. Also eine Ahnung, dass der Vorgeschmack der Ewigkeit ist, das Licht nicht durch Symbole, sondern das Wort ist das Licht und das wird einmal der Herr sein, der uns erleuchtet. Jetzt soll das nicht ein großer Streit werden, an der Stelle wollen wir uns nicht zanken, aber wir wollen aufpassen, dass nicht die Symbole das Wichtige verdrängen. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Pracht und den Reichtum der Völker in sie bringen und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Man glaubt ja nicht, dass wir gerade eben noch die ganze schreckliche Weltgeschichte gelesen hatten. Den Antichristen, die Leiden, die über das Volk Gottes hinweggehen, die kleine Heilsgemeinde, die in dieser Welt keinen Raum hat, die in die Wüste flieht und auf einmal öffnet sich der Blick. Und wir haben die ganze Zeit gesagt, die Offenbarung ist ein Trostbuch für die verfolgte Gemeinde damals im Römerreich. Und wir sollten doch tagtäglich dieses Bild vor Augen haben. Wir gehen auf diese neue Gemeinde zu und werden da berufen. Mich freut das, wenn ich dran denke, der heutige Tag ist wieder ein Tag näher, nicht meiner Todesstunde, sondern einen Tag näher zum himmlischen Jerusalem. Wenn man dann die Lieder singt, Jerusalem, du hochgebaute Stadt, wollt Gott, ich wär in dir. Dort möchte ich eingehen, ich sehne mich danach, auch aus all den Spannungen herausgerissen zu sein. Das ist das Schwere für alle, die sich auch um die Gemeinde Jesus sorgen, dass sie reden müssen, Widerspruch anmelden müssen gegen alles, was sie erkennen, doch nicht, weil wir uns besser vorkommen, sondern weil Jesus seine Jünger gewarnt hat und sie aufgefordert hat, sie sollten sich in Acht nehmen, dass die Zerstörer aus der Gemeinde kommen und sie sollten wehren. Ums himmlische Jerusalem geht es. Die alte Welt vergeht. Jetzt hängen sie doch nicht ihr Herz dran. Wissen Sie, dass seit der Reformation noch nie eine Zeit war in Deutschland, wo 40 Jahre ohne Krieg waren, das, was wir erlebt haben in den letzten 40 Jahren. Wir stehen wahrscheinlich in besonderer Versuchung, dass wir all die äußeren Dinge des Glücks als ewig nehmen. Hängen Sie doch Ihr Herz nicht dran. Und wenn bei Ihnen Krankheiten sich bemerkbar machen und Sie spüren, dass Ihr Leib zerbricht, dann wissen Sie es doch schon vorher. Dass es alles vergeht wie Rauch, so wie Sodom verbrannte. Hängt euer Herz nicht dran, warnt uns der Apostel. Hängt euer Herz nicht dran. Diese Dinge, die doch vergehen. Die erste Erde sind vergangen. Das, was man schon erlebt in seiner Todesstunde, wenn man alles zurücklassen muss, wir sollten das viel wichtiger nehmen. Nur was du dem Himmel lebst und von Schätzen dort begehrst, dir erstrebst, das ist Gewinn. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, total neu und total anders. Das Kennzeichen dieser neuen Welt ist, dass es keinen Schmerz mehr gibt, keine Lüge mehr, kein Unrecht, keine Gewalt mehr, Und wie im Nu tritt man hinein in diese vollkommene Welt. Sie müssen besonders aufpassen, dass das ja erst in unserem Jahrhundert zerstört wurde durch die Polemik der Marxisten, die im Gefolge von Feuerbach gesagt haben, wir wollen nicht auf eine ferne Welt uns vertrösten lassen. Dabei geschieht die Vertröstung laufend, dass man den Menschen so vormacht, als ob das alles nicht so schlimm wäre. Die Welt ist furchtbar notvoll. 2/3 der Menschheit hungert und hat keinen Raum und lebt in katastrophalen Fällen. Es ändert sich auch gar nichts. Wir sind ja noch alle die Begüterten. Wir gehören zu der kleinen Kaste der Reichen. Und so viel, was wir alles unverdient haben, und wir sind voller Ansprüche, voller Klagen, so schlimm ging es uns noch nie wie heute. Wir haben so viel Nöte und sind traurig und verlassen. Wir müssen aufpassen, dass wir überhaupt die Einstellung richtig kriegen. In der kurzen Zeit unseres Lebens, das Alte vergeht. Und das Neue kommt, das neue himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem liegt darin, dass es die Gemeinde Gottes ist, die Brautgemeinde, sagten wir, die vom Himmel herabkommt, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Für uns ist das alles wirklich wie ein Traum. Darf man sich wirklich sehnen danach? Waren Montag und Dienstag in Bad Homburg zu unseren Sitzungen von Hilfe Brüdern christliche Fachkräfte und Daniel Herm von den Brüdergemeinden der Wiedenester hat erschütternd erzählt von so vielen Christen, die in Nepal verhaftet wurden. Einen ganzen Gottesdienst hat man abgeführt, waren eine Reihe Ungläubige dabei, die haben dann gleich gesagt, wir glauben doch gar nicht. Und die sich dann zu Jesus bekannt haben, die haben die dortigen Gewalthaber, die Machthaber, haben das raffiniert gemacht. Sie haben den Frauen gesagt, kommt nur vors Gefängnis, sie ließen sie dauernd schreien. Und eine ganze Reihe haben dann gesagt, sie wollten von Christus nichts mehr wissen, wenn sie nur wieder heim dürften. Und wenn man das so alles hört, wie in dieser Welt, dass dann plötzlich für solche Nepalis, die ja gerade aus ihrer Stammesreligion die ersten Worte des Evangeliums hören, wie das ist, der ganze Druck dieser Welt, habe manchmal den Eindruck, in unserer reichen Tradition in Deutschland, wie leer sind unsere Kirchen geworden, wie sind die gläubigen Familien so rar geworden, wo sind Menschen, die ganz nach dem Wort Gottes leben, die ihr Leben für Gott heiligen wollen und sagen, die Jahre meines Lebens will ich ganz Gott weihen, auch im Beruf und wo ich bin. Es steht nachher da, die Überwinder. Die Überwinder sind nur dabei. Früher gab es so einen Spruch, meine Oma hat es gern gemacht, Überwinderle kommen in den Himmel. Kennst du es auch gehört? Hat sie uns Kinder schon gesagt, dass man also nicht uns aufhalten soll, wenn man nachgeben soll im Streit mit den Geschwistern. Hat sie uns das wichtig gemacht, dass man überwinden soll über diese ganzen, habt ihr es auch noch gehört bei eurer Oma? Nimmer. Die überwinden, die also sich nicht da verlieren und das schon Kindern wichtig zu machen, das ist doch gar nicht so wichtig. Fällt dir was schwer, ärgert dich was, lass doch. Im Blick auf das große Ziel, dem dir zuwandern, lohnt sich's eigentlich nicht. Aber es geht ja jetzt beim Überwinden bei ihnen um ganz massive Dinge. Wie viele haben ihre himmlische Berufung verloren durch eine Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft mit einem Menschen, der sie im Glauben bloß wegtrieb. Wie viele haben ihren Glauben verloren durch unklare Geldgeschäfte? Wie viele haben ihren Glauben verloren auch durch Bitterkeit? Das ganze Leben verharrt sind gegen ihre Eltern, die so böse waren mit ihnen, im Aufruhr, in der Wehleidigkeit. Können Sie überwinden? Können Sie es irgendwo weglegen und sagen, Herr, ich möchte das doch nicht als eine Blockade im Leben drin tragen? Dinge, ob das Versuchungen sind, ob das Sünde ist, was mich von dieser ewigen Berufung abhält. Und dann ist auch mein Glaubensleben so einfach. Ach, kennen Sie Bunyans Pilgerreise, wo der seinen Weg geht? Das ist ein Buch für Erwachsene, das ist ein Kinderbuch. Das ist ein Weg geht durch all die großen Gefahren hindurch, weil er sein Ziel vor Augen hat und dann überwindet. Dann kann es ja vorkommen, dass einer 15 Jahre seines Lebens oder wie der Golef, manchmal 23 Jahre seines Lebens im Straflager zubringt und sagt, ich möchte die Zeit gar nicht missen, weil es die reichste Zeit meines Lebens war. Wie die chinesischen Märtyrer jetzt vor einigen Jahren aus der Haft gekommen sind, über 20 Jahre drin, dem Herrn gedient. Blick auf diese himmlische Heimat, dass Sie ein größeres Erbe haben. Und das müssen Sie sich überlegen, und das sollten wir uns jetzt heute Abend ganz klar machen. Woran hängt unser Herz? Nur Überwinder, die dieses Hindernis meistern, das ich Ihnen wegschilt, kann ganz verschieden bei uns sein. Nicht wegen einem noch so lockenden Ziel ist es eine unbezähmte Triebhaftigkeit in uns, mit der wir nicht fertig werden, die wir nicht opfern wollen. Ist es irgendetwas, wo man meint, das brauche ich zum Leben? Sie brauchen es nicht. Sie brauchen es nicht. Legen Sie es weg. Der Herr will Ihnen mehr geben. So haben sich unsere Väter an diesem Wort von den Überwindern Mut zugesprochen und haben Opfer dargebracht. Und ich bezweifle, ob es Opfer wirklich sind, denn der Herr wird uns reich entschädigen. Was wird das sein, was wir empfangen? Es steht gar nicht viel da. Es steht gar nicht viel da von Äußerlichkeiten. Ich habe es Ihnen schon bei diesen Edelsteinen gezeigt, dass das ja nur wieder Sinnbilder sind für die Strahlkraft der Gemeinde, für die vollkommene Reinheit. Wie ein Diamant in seiner vollkommenen Klarheit ist, so wird dort in der Ewigkeit die Gemeinde ohne jede Trübung sein. Und das ist schön. Und das steht auch noch da im Vers 4, dass die Gemeinschaft mit Gott ungebrochen ist. Diese Liebesgemeinschaft, die unser Herr uns schenkt, wie wir mit unseren Mitarbeitern da zurückgefahren sind. Heute haben wir noch ein Band gehört von Dr. Theo Lehmann. Und da hat er so arg schön in der Weihnachtsgeschichte gezeigt, wie Gott uns lieb hat. Sagt, du fragst, warum Gott dich lieb hat. Das ist eine dumme Frage. Eigentlich ist ja an dir nichts zum Lieben. Und er liebt dich. Das ist ja anders, als wie wir uns lieben. Da ist was los. Verstehen Sie, warum ich meine Frau lieb, nicht? Hat doch Grund. Aber dass Gott uns liebt, da ist nichts dran. Das ist nichts dran. Und er liebt uns und diese Gemeinschaft wird er in Vollkommenheit mit uns darstellen wollen in der Ewigkeit. Und da darf man sich dran freuen. Und da darf man auch bewegt sein. Wenn Gott mitten unter uns ist und bloß noch sagt, du bist mein, dass Gott sich mit mir identifiziert, das verstehe ich nicht, denn bei mir ist alles so ungöttlich. Und das ist seine ganze Sehnsucht, dass er sich mit mir identifizieren kann. Du bist mein. Und er will mein Gott sein. Herr, mit mir bist du blamiert. Wir machen dir nur Schande und sagt, ich habe das Ziel. Die ganze Geschichte hat doch Gott schon vorausgesehen. Da kommen immer wieder so Grübler und sagen, Gott hat es ja schon vorher gewusst, dass die Menschen ihm untreu sind. Und trotzdem hat er diesen Plan gemacht, weil er seine Gnade demonstrieren will. Und das wird in der Ewigkeit überwältigend sein, wenn wir alle nur sagen, Herr, sowas gab es in der ganzen Weltgeschichte nicht. Dass solch eine Barmherzigkeit, solch eine Güte uns trägt und die uns immer nachgegangen ist. Ich könnte über jeden Vers verweilen und man könnte über so ein ganzes Kapitel ein Jahr lang predigen, weil jeder Vers uns so viel bedeutet. Siehe da. Ja, da heißt nachher, schreibe, das ist wahrhaftig, das sind keine Träume, das hat nicht ein wirres Hirn sich erdacht, sondern das ist wahr und gewiss. Das ist wahr und gewiss, wer im Herrn stirbt, ist selig. Wer im Herrn stirbt, ist selig. Den brauchen wir nicht nachtrauern. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wenn Sie nicht Ewigkeitssehnsucht haben, ist Ihr Glaubensleben arm. Es darf doch so sein, dass wir sagen, ach, das wäre schön. Habe ich Ihnen ja mal erzählt, wie mein Großvater in Frankfurt mit 51 Jahren sich zum Sterben rüstete und seine Frau ihm sagte, dass es jetzt zum Sterben geht, sagt er, das wäre schön. Waren ganz kleine Kinder noch, 8, eins war gestorben. Der Kleinste war 3 Jahre alt oder sowas. Nicht? Ach, das wäre schön. Das muss doch noch bei uns da sein, dass wir wissen, wir hätten sicher noch manches gern erledigt in dieser Welt. Ich habe das auch bei meinem Vater sehr bewundert, wie wir Er hatte so schön ausgearbeitet gehabt, eine Reise und alle Hotels bestellt aus Südfrankreich auf der Route Napoleon und alles. Und dann muss noch eine ärztliche Untersuchung, wenn er Diabetes her. Und dann kam er runter und sagt so, heute Mittag im Krankenhaus. Und dann hat er gewusst, was es heißt, einen Schreibtisch aufzuräumen. Aber bereit zur Ewigkeit. Hat er immer den Vers gehabt, mach mir stets süße deinen Himmel, hinter seinem Schreibtisch im Neuen Schloss, mach mir stets süße deinen Himmel und bitter diese schnöde Welt, gib, dass mir in dem Weltgetümmel die Ewigkeit sei vorgestellt. Dass ich hier meine Pflicht tun kann, aber weiß, wenn der Herr mich heimholt, dann geht's zur Herrlichkeit. Unser Peter Feil, der damals meine Frau so empfangen hat, im Robert-Bosch-Krankenhaus, in wenigen Wochen heimgerufen mit 21 Jahren. Es geht zur Herrlichkeit. Ein junger Mann aus unserem Bibelkreis, es geht zur Herrlichkeit. Wenn Sie das ergreifen, das ist menschlich nicht möglich, dass wir uns lösen aus dieser Welt, in der wir uns sehr wohl fühlen. Aber dass wir es wissen. Welt ging verloren, Christus geboren. Es ist eine verlorene Welt, in der wir sind, die uns nicht Tröstung bieten kann, auch in dem Leid, das sie bedrückt und in der Not, durch die sie hindurchwandern. Siehe, ich mache alles neu. Man redet viel von der neuen Welt und es wird sicher auch noch viel stärker mit den kommenden Generationen werden, dass sicher die New Age-Bewegung auch die Menschen erfasst. Jedoch die schöne neue Zukunft kommt. Für uns geht es um eine andere Welt, die Jesus macht. Ich mache alles neu. Wir wollen nur eine Welt, wo Jesus in der Mitte steht. Das ist für uns das Kennzeichen. Und wenn einer noch so sehr sich aufregt und sagt, bei dir geht es immer um Jesus, Jesus, Jesus. Genau, darum geht's. Uns um gar nichts. Und wo das nicht drin ist, wollen wir nichts. Die neue Welt der Ewigkeit hat darin ihre Mitte. Und das ist ja schon angebrochen. Ich bin das A und das O. Heute schon da, wo er bei Ihnen die Bekehrung wirkt und den Glauben wirkt, da ist er das A und das O, der Anfang und das Ende. Und da ist die neue Welt da, wo Sie heraustreten aus dieser alten Welt, wo Sie sagen, ach komm, ist doch gar nicht so. Wo heute einer sagt, ich trage zwar einen schweren Krankheitsbefund mit mir rum, aber sie ist doch gar nicht. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt. Also, die Ewigkeit hat schon begonnen, doch ist sie eine zukünftige große Sache. Dann erinnere ich noch an dieses Schöne, was ich jetzt gar nicht auslegen will, habe es in meinem Trauerbüchlein beschrieben, Gott wird abwischen alle Tränen, das ist das schöne Bodelschwingwort, dass Gott sich die Aufgabe selber vorbehalten hat, dass er die Tränen abwischt. Sie nehmen viel Tränen mit hinüber in die Ewigkeit, die ihnen kein Mensch wegnehmen kann. Da mich ohne alle Maßen mein Vater trösten wird, singt Paul Gerhardt. In der Ewigkeit gibt es erst Trost, der wirklich anspricht. Wer gemeint hat, er könne trösten, wir können es ja gar nicht. Nicht mal vertrösten können wir, aber Gott kann trösten in der Ewigkeit. Also es sind nur ein paar kleine Notizen. Man muss dieses Wort lesen und lesen und lesen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei. Es wird alles weggenommen sein. Und die ganze Weltgeschichte läuft auf die Sammlung der Gemeinde zu. Die Brautgemeinde Jesu aus allen Völkern und Nationen, das ist für uns der Auftrag zur Weltmission. Dass wir auch Menschen helfen, ist ein klarer Auftrag der Diakonie, aber auch in der Weltmission der diakonische Auftrag. Aber für uns genügt das nicht, für uns genügt es nicht bloß, den Lebensstandard der Völker der dritten Welt zu heben, wo wir alles tun, damit wir mithelfen. Aber wir wollen den Menschen den Ruf und die Einladung zum großen Abendmahl mitteilen. Sie eingeladen sind. Und darum ist für uns Evangelisation in der Mission unverzichtbar. Ja, wir können hier nur noch die paar Leitgedanken fassen, es ist genug gesagt, aber den Vers 8 lässt man dann meist weg, wenn man Offenbarung 21 liest. Das ist komisch, denn das gehört auch dazu, dieser ganze lange Zug, der dort zur Verdammnis geht. Feige, was ist denn der Feigheit eigentlich so schlimm? Ich muss immer an den Levitin denken, den russischen Professor der Literaturwissenschaft, der gesagt hat, die vielen Leute, die das Evangelium verleugnet haben in der Stalin-Verfolgung, waren eigentlich alle tolle Leute, sie waren bloß feige. Sie haben in der entscheidenden Stunde ihres Lebens Gemeinsam müssten ihr Fleisch retten und Angst gehabt vor den Schmerzen, die sie vielleicht tragen müssen, um Jesu willen. Und er sagt, die ganze russische Kirche hat am schlimmsten an der Feigheit gelitten. Könnte ja auch sein, dass wir alle feige sind, wenn heute in unserer Kirche die Ehre Christi oft mit Füßen getreten wird, wenn das Wort Jesu gelästert wird, wenn die Gültigkeit des Wortes Gottes aufgelöst wird. Wir wollen nicht feige sein. Da geht es gar nicht um uns. Auch wenn dann in der Zeitung steht, das ist ein Eiferer. Da sind wir Eiferer, um Jesu willen. Aber Feigheit ist eine gefährliche Sache. Die Feigen sind nicht dabei. Es braucht viel, viel Mut, den Weg allein zu gehen um Jesu willen. Die jungen Leute, die zum Kommis gehen, von unserer Jugendarbeit, stehen sie es durch. Wenn sie Lebensgefährten suchen, stehen sie durch, dass ihre Verlobungszeit vor Jesus geheiligt ist. Stehen sie, machen sie es alles so. Die Feigen, oder sind sie Feigen, oder auch so alles heute anders, oder, da gehört immer Mut dazu. Feig, ungläubig, Frevler, Mörder, unzüchtig, Zauberer, Götzendiener, Lügner, Herr, reinige uns. Reinige auch unsere Motive und unsere Gedanken, dass wir dir recht dienen können. Ja, und dann steht also die Beschreibung des himmlischen Jerusalem, möchte ich hier gar nicht mehr groß erwähnen, sondern es wird das Lob Gottes in der Mitte sein, es wird eine einige Gemeinde sein, eine große Gemeinde wird es sein, eine harmonische Gemeinschaft, Gott wird in der Mitte sein, die Ehre Gottes steht dann nur noch in der Mitte. Es wird nichts mehr verdunkeln können, wo es immer wieder in unseren ganzen Gemeinden um Menschen geht. Es ist ja für uns auch gleich ein Aufruf, dass wir wissen, um was es lohnt zu streiten. Nicht um menschliche Dinge und um menschliche Namen, sondern um den Herrn und um seine Ehre. Und dass sie im Angesicht Jesu leben, das dürfen wir alles heute schon. Und dann wird keine Nacht mehr sein. Und darin ist eine Gemeinde schön. Ich freue mich schon wieder, bis ich im Januar in Indien sein darf, auch in Nordindien, wo die ganz, ganz kleinen, schwachen, armen Gemeinden sind. Nordindien, das kann man sich gar nicht vorstellen. So Leute, was haben die, wenn die Möglichkeit hätten, nur einen Mark im Tag zu verdienen, da würden die sich abrackern bis zum Letzten. Arm. Und doch dann strahlt Jesus so aus ihrem Leben heraus. Manchmal schämt man sich wirklich, dass uns die irdischen Dinge so wichtig werden, dass uns alles Äußere so wichtig wird. Wir kaum die Zeit aufbringen zum Gebet. Und Sie wissen auch, wie das dann auf einmal ist. Ich hoffe, dass es auch bei Ihnen heute Abend so war, dass ich habe was entdeckt. Bin nicht hängen geblieben an den Menschen, sondern die Herrlichkeit Gottes, die scheint und hell leuchtet in unserer Mitte. Und das erbitten wir auch fürs neue Jahr. Man fällt sich sicher auf die Nerven. Vielleicht habe ich Ihnen auch oft wehgetan oder so. Danke, wenn man auch immer wieder drüber wegschauen kann oder es regeln kann oder aussprechen. Das muss man dann. Aber dass wirklich wieder Christus in der Mitte steht. Und er leuchtet und er strahlt. Und allein von seinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Das ist wichtig.